Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Der Klimawandel wird in unseren Städten immer spürbarer. Hitze- und Trockenperioden oder auch die sogenannten Starkregenereignisse, die machen nicht nur den Menschen, sondern auch dem Grün zwischen Beton und Asphalt immer mehr zu schaffen. Auch deshalb ist der Ruf nach mehr Flächenentsiegelung und auch mehr Grün unüberhörbar. Und es tut sich ja auch eine Menge. Es wird umgebaut, verkehrsberuhigt und auch begrünt. Manchmal geraten diese Prozesse aber auch ins Stocken. Unsere Autorin Marietta Schwarz hat sich deshalb entschlossen, selbst aktiv zu werden in einem brachliegenden Stadtbeet direkt vor ihrer Haustür in Berlin-Kreuzberg. Das stellt sie allerdings vor immer neue Herausforderungen.
Seit gut einem Jahr existiert ein neues Beet vor meiner Haustür. Es wurde im Zuge einer Verkehrsberuhigung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg entsiegelt und wartet, wie einige andere Beete in der Straße, auf seine neue Bestimmung. Nichts geschah. Nirgendwo fanden sich Informationen. In der Nachbarschaft war die Rede von einer Baumpflanzung, doch die ließ auf sich warten. Dann bekam ich Besuch von einer befreundeten Staudengärtnerin. Bevor das Beet einfach nur brach liegt, könnte man doch was damit machen, sagte sie. Im November 2023 schickte sie mir kurzerhand ein Paket.
Und Blue Parrot.
250 Tulpenzwiebeln. Ich packte sie aus. Eine Mischung aus roten und violetten Tulpen, die im Frühjahr ein prächtiges Meer auf diesen 16 Quadratmetern bilden würden. Die Freude war groß. Aber dann wurde alles ziemlich kompliziert. Schließlich musste ich zunächst entscheiden, ob ich die Guerilla-Taktik wähle und die Zwiebeln einfach ungefragt eingrabe oder lieber beim Bezirksamt nachfrage, ob ich das auch darf. Ich fing an zu googeln. Umgestaltung, Chamisso-Kiez, Stadtgrün und so weiter. Stieß auf keine brauchbaren Informationen. Baumscheiben, Friedrichshain-Kreuzberg, Bürgerbeteiligung, nichts. Und ein erster Anruf beim Amt.
Herzlich willkommen im Service Center der Berliner Verwaltung. Möchten Sie ausschließlich einen Termin?
Leider nur der Anrufbeantworter. So ging es mehrfach.
Angelegenheiten oder Führungszeugnis buchen, so drücken Sie bitte die 1.
Nein.
Ende November kaufte ich einen Spaten und jagte die 250 Zwiebeln ins Erdreich. Und dann begann, während draußen der Schnee fiel, die Fantasie zu blühen. Wie schön könnte das hier aussehen, auch über die Tulpenblüte hinaus. Ein ganzes Staudenbeet wäre toll, eine prachtvolle Rabatte wie in einem englischen Garten, vielleicht etwas überambitioniert, aber etwas Pflegeleichtes müsste doch drin sein. Oder gleich ein Baum als Ergänzung zu den beiden alten Platanen, die hier an der Straßenkreuzung schon stehen. Wir brauchen doch mehr Bäume in den Städten wegen des Klimawandels, ganz dringend sogar. Und im Winter, hat mir die befreundete Gärtnerin gesagt, ist Baumpflanzsaison. Ich dachte kurz an einen kleinen Apfelbaum, aber nein, großdenken. Wir sind in einer Großstadt, wir brauchen große Bäume, die viel Schatten spenden. Noch eine Platane? Eine Linde? Ich scrolle mich durchs Netz auf der Suche nach Stadtbäumen, die robust genug sind, die verschärften Bedingungen in den Städten zu überleben. Baumhasel, Liquidamba, noch nie gehört. Auch Eschen sind in meinem Viertel gepflanzt worden. Ich brauche mehr Wissen, das ist klar. Und ich brauche eine Erlaubnis. Ich fing also an zu telefonieren.
Marietta Schwarz ist mein Name. Guten Tag. Ich habe eine Frage zu einer Grünfläche vor meiner Haustür. Können Sie mir da weiterhelfen?
Da sind Sie bei mir jetzt nicht ganz richtig. Deswegen haben Sie was zu schreiben.
Ja.
Anruf beim Grünflächenamt. Schade, dass der Herr mir keine Auskunft geben kann.
Einmal E-Mail.
Okay, dann schreibe ich erst eine E-Mail.
Leider bekomme ich nur eine automatische Eingangsbestätigung. Ihre Nachrichten werden gelesen und an den zuständigen Bereich zur Bearbeitung weitergeleitet. Und bleiben Sie gesund. Wahrscheinlich stammt diese Antwort noch aus Pandemiezeiten. Inzwischen ist es Mitte Januar. Das Grünflächenamt hat nicht geantwortet. Aber unten im Beet hat sich etwas verändert, wie ich beim morgendlichen Blick aus dem Fenster feststelle. Da steht jetzt ein Zaun aus Europaletten rundherum.
Also Kevin, hast du das gemacht?
Ja, mit meinem Sohn zusammen, mit einem meiner Kinder.
Kevin ist mein Nachbar.
Also du hast da jetzt im Prinzip so einen Verschlag gebaut oder eine Brüstung aus Europaletten.
Genau.
Warum?
Also damit die Hunde da nicht reinkacken und damit die Kinder sozusagen ihr Beet haben. Ich möchte da sozusagen einen Kindergarten, wollten wir machen, weil letztes Jahr hatte hier die Sonnenblumen gepflanzt und die Kinder wollten immer gerne ran. Und sie hat ein tierisches Problem damit, wenn man ihre Pflanzen berührt. Und war immer sehr sauer. Und das ist natürlich schade für die Kinder, wenn die sozusagen auch mal Pflanzen erleben könnten, ja, wenn sie dann damit nichts machen dürfen. Dann lag das, ich glaube, 2 oder 3 Wochen komplett brach, die Sonnenblumen. Und dann haben wir angefangen, die sozusagen rauszureißen, um das Beet neu zu bearbeiten.
Und dann gab es den Ärger.
Nee, sie war gar nicht da.
Das mit der Kommunikation scheint nicht so richtig gut zu laufen. Die Europaletten verstehe ich als eine Art Reviermarkierung.
Ach, da hängt ja auch ein Schild.
Ja.
Das kann ich jetzt gar nicht lesen. Keine
Hexen,
Autos?
Keine Hunde, keine Autos, keine Hundekacke.
Okay, ob sich die Hunde daran halten?
Nee, da kommt ja ein Gitter ran.
Ein Gitter?
Da kommt noch eine Tür rein.
Und das machst du einfach?
Ja. Warum nicht?
Dummerweise ist das Beet jetzt doppelt belegt. Von mir und von Kevin. Da hätte ich wohl auch markieren sollen. Es wäre natürlich schade, wenn meine Tulpen, Kingsblood und Blue Parrot, im Frühjahr genauso verschwinden würden wie die Sonnenblumen letztes Jahr.
Das sieht nach unterschiedlichen Interessen aus. Entweder auf dieser Fläche spielen als Kind.
Nein, sie sollten einen Kindergarten haben.
Ah, okay.
Also einen Garten, wo sie selber was haben. Er würde gerne Erdbeeren anbauen und Tomaten anbauen. Das hatte drüben eine Nachbarin auch gemacht mit Tomaten letztes Jahr. Und er wollte sich sozusagen ein kleines Beet bauen. Aber das können wir auch ranbauen erstmal an die Paletten mit so Blumenkästen, sodass die Tulpen gar nicht beeinträchtigt werden.
Auf den Deal lasse ich mich ein. Kevin übernimmt einfach, wenn die Tulpen verblüht sind. Mir ist es sympathisch, Dinge auf eigene Faust schnell umzusetzen und zu gucken, was dann passiert. Aber die Sache hat natürlich auch eine Kehrseite, wie sich bereits in diesem frühen Stadium der Aktion abzeichnet. Es gibt nicht nur unterschiedliche Vorstellungen von Beet-Idyllen, es wird auch mit unterschiedlich harten Bandagen gekämpft. Was vom Bezirksamt geplant ist? Kevin zuckt die Schultern. Dummerweise geht beim Bezirksamt wieder niemand ans Telefon. Und auf die E-Mail folgt lediglich erneut eine Eingangsbestätigung. Vielleicht kann mir Stefanie Hauri weiterhelfen, Expertin für Partizipation und Bürgerengagement beim BBSR, dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn. Wir telefonieren.
Wenn man sich mit solchen kleinen Räumen vor der Tür beschäftigen oder auch kümmern möchte, muss man erstmal der Frage nachgehen, wen spreche ich an? Ist es das Grünflächenamt oder das Straßenverkehrsamt? Und gibt es vielleicht auch tatsächlich schon irgendwelche Konzepte, die solche Grünbeetpatenschaften implizieren?
Das heißt, 250 Tulpenzwiebeln zu nehmen und die da reinzuhauen, ist jetzt nun nicht so ein richtig guter Ansatz.
Vielleicht ist es auch eine Ordnungswidrigkeit.
Oh mein Gott, so weit habe ich noch nicht gedacht.
Da bin ich kein
Könnte
Spezialist
das sein,
oder?
Ja?
Ja, da bin ich kein Spezialist. Aber es ist erstmal so, dass für den öffentlichen Raum die Kommune zuständig ist und man einen Weg finden muss, dass man die Stadt entweder informiert oder sogar um Erlaubnis fragt.
Okay, also diesen Weg haben meine NachbarInnen und ich nicht eingeschlagen.
Okay.
Vermutlich aus nachvollziehbaren Gründen, weil er steinig ist.
Ja, okay. Ja.
Der Weg zum Amt, zum richtigen Menschen, der Auskunft erteilt, scheint doch recht widrig zu sein.
Das ist nicht immer so, weil viele Kommunen haben ja diese Bürgersprechstunden nun eingerichtet, um gerade diesen, wie Sie gerade gesagt haben, etwas steinigen Weg blumiger zu gestalten. Und tatsächlich sitzen dort Ansprechpartner, die dann die Aufgabe haben, diesen Wunsch oder die Frage von Bürgern in ihre Ämter weiterzutragen.
Bürgerbeteiligung, Partizipation, Koproduktion, Teilhabe sind in den vergangenen Jahren zu Schlagwörtern in der Stadtentwicklung geworden, etwa in der auf europäischer Ebene verabschiedeten neuen Leipzig-Charta. Nicht nur, weil sich Bürgerinnen nachbarschaftlich zusammenschließen, Gemeinschaften bilden und sich dann auch mit Räumen identifizieren und sie im Zweifel mehr in Ordnung halten, sondern weil in den Ämtern Personalmangel herrscht. Natürlich könne man nicht Aufgaben wahllos an eine willige Bürgerschaft übertragen, sagt Stefanie Hauri. Das Thema Stadtgrün sei viel zu komplex. Dafür braucht es Expertise. Vor allen Dingen, wenn es um eine Baumpflanzung geht, was ich ja langfristig am besten fände. Bei Bäumen, sagt Stefanie Hauri, gibt es viel zu beachten. Allein die Rohrlandschaften unter einem Bürgersteig seien schon hochkomplex. Aber da kann ich Ihnen einen Experten vermitteln.
So ein Baumsystem müssen Sie sich so vorstellen, dass eigentlich der Wurzelbereich von dem Baum idealiter sogar noch größer ist als die Krone.
Ah! Kiezrundgang mit Philipp Sattler, Landschaftsplaner und Geschäftsführer der Stiftung Die Grüne Stadt. Vielleicht hat er eine Erklärung dafür, warum das Beet bislang unbepflanzt ist. Philipp Sattler ist ein Mann mit Röntgenblick und sieht Dinge unter dem Bürgersteig, die mit großen Baumwurzeln kollidieren könnten. Die von Stefanie Hauri erwähnten Rohrleitungen, Schächte, Glasfaserkabel, Kanalisation. Die Liste der Mitbewohner da unten ist lang.
Die ganzen Versorgungsleitungen, irgendwelche Blitzableiterleitungen, Brandschutz. Aber so die größten sind im Prinzip Wasser, Gas, Strom, Medien, also Telekommunikation.
So ein Baum hat dann mit seiner Wurzel unter Umständen nicht genug Platz.
Jetzt müsste ich vorstellen, der sucht sich sozusagen seine Welt und trifft dabei auf alle diese Leitungen, die da auch sind.
Und wer ist stärker?
Also physisch stärker sind die Leitungen, aber dynamischer ist natürlich der Baum, weil der wächst. Und die Leitungen müssen zum Teil dagegen geschützt werden, dass der Baum mit seinen Feinwurzeln, die ja immer weiter wachsen, idealiter bis zum gewissen Alter zumindest, nicht da irgendwo eindringt. Und die Wurzeln gehen natürlich dahin, wo sie Feuchtigkeit finden. Und damit gibt es natürlich da auch Konflikte. Sodass es eigentlich eine Art Hindernislauf ist für den Baum und eine potenzielle Bedrohung für bestimmte Leitungstypen, wenn die nicht geschützt sind.
Aber Herr Sattler, ich höre die ganze Zeit nur Konflikt. Die ganze Stadt und das Stadtgrün ist ein konfliktbeladenes Thema. Also
ja, es ist
über dem Bürgersteig und unter dem Bürgersteig.
Ja, wenn man es soziologisch jetzt sagen würde, ist es ein Aushandlungsprozess. Und faktisch ist es natürlich ein dynamisches System, wenn Lebewesen dazukommen.
Kein Wunder, dass dieses dynamische System einige Kräfte bündelt. Mein Mitgefühl für die Menschen in den Grünflächenämtern steigt. Dort wird vermutlich gerungen, wo ein Baum nun gepflanzt werden kann und wo nicht. Denn nicht jede Freifläche ist geeignet, betont Philipp Sattler. Wir nähern uns allmählich dem Beet vor meiner Haustür. Zugleich aber, betont auch er, brauchen wir viel mehr davon.
Bäume sind die beste Klimaanlage und Bäume sind ein sozialer Aspekt. Und sie haben eben über die Verdunstung und den Schattenwurf auch eine sehr wichtige Funktion, um diesen Urban Heat Island Effekt abzumildern.
Okay. So, herzlich willkommen am brachliegenden Beet im Chamisso-Kiez.
Ja.
Schauen Sie mal, wie es aussieht.
Ich sehe schon.
Was sehen Sie?
Ich sehe einen mit Europaletten gesicherten Teil eines vorgestreckten Bürgersteigs, der jetzt mit einem etwas schütteren Rasen belegt ist und mit weggeworfenen Weihnachtsbaumresten und sehr viel Müll.
Sieht nicht gut aus, ne?
Sieht nicht gut aus, nee. Wäre eigentlich, was jetzt die Tiefe und auch den Standort angeht, auf jeden Fall ein potenzieller guter Baumstandort.
Ah.
Ja.
Die Baumscheibe, sagt Philipp Sattler, ist sogar ziemlich großzügig, ungefähr 4-mal so groß wie die Standardbaumscheibe. Und gegenüber stehen ja auch die alten Platanen. Nicht ausgeschlossen, dass dies früher auch ein Baumstandort war.
Also, ich könnte mir das hier gut vorstellen.
Die Paletten allerdings sollten weg.
Weil erstens ist es sozusagen ja öffentliches Straßenland und für das verwaltende Amt sieht es hier einfach nach einer Ansammlung von Holz aus. Wenn Sie sehen, wie die hier verknüpft sind, dann ist das eigentlich alles eine potenzielle Verletzungsgefahr für Kinder, die hier mit der Hand drüber gehen. Also per se, finde ich, hat es jetzt noch keine große ästhetische Qualität.
Außerdem entstehe durch die Umzäunung ein klassischer Ort der Vermüllung. Wo einmal Müll liegt, kommt immer mehr dazu. Broken Windows-Theorie, sagt Sattler, jeden Tag hier in der Stadt zu beobachten.
Sehr geehrte Damen und Herren, diese E-Mail dient als Eingangsbestätigung. Bleiben Sie gesund.
Als Bürgerin komme ich beim Amt nicht weiter. Also versuche ich es als Journalistin über die Pressestelle. Ende Januar erfahre ich von dort, es ist in dem Beet weder eine Stauden- noch eine Gehölzpflanzung geplant. Zu teuer, es fehlen die Kapazitäten. Allenfalls eine Wiesensaat. Diffus ist von einem Pilotprojekt die Rede. Ich wüsste gerne Näheres, aber die Kommunikation bricht sofort wieder ab. Im Nachbarbezirk Neukölln hingegen dauert es nur 20 Minuten, bis meine Anfrage beantwortet wird. Dort gibt es aber auch Erfolgsmeldungen. 249 neue Bäume wurden diesen Winter gepflanzt, auch sogenannte Klimabäume. Ich treffe mich mit Bezirksstadtrat Jochen Biedermann in der Neuköllner Weisestraße. Eine ganz normale Kiezstraße mit altem Baumbestand, aber dazwischen stehen auch junge Bäume.
Straßenbaum ist einer der härtesten Jobs, die diese Stadt zu bieten hat.
Ist das so?
Ja, das ist so. Meistens irgendwie mit ganz wenig Erde, ganz viel Verdichtung umgehen zu müssen. Menschen, die da irgendwie drauf parken, ihren alten Müll drauf abstellen, Hunde, die dran pinkeln.
Deshalb liegt seine Lebenserwartung auch 30-50% unter der eines Baums auf einer Freifläche. Und 2 Quadratmeter Baumscheibe ist natürlich ein Witz, sagt Jochen Biedermann.
Wir haben hier mal aufgegraben und geguckt, wie eigentlich diese Wurzeln dieses Baumes sich hier verteilen. Und der hat hier überall in alle Richtungen, eben auf dem Gehwegbereich, bildet der Wurzeln aus und mit der Straßenkante ist Schluss. Weil der Boden natürlich so hoch verdichtet war über Jahrzehnte, dass das auch so ein großer alter Straßenbaum überhaupt nicht mehr schafft.
Die große Herausforderung ist die Trockenheit. Der Bezirk hat deshalb versuchsweise die Baumscheiben in den Straßenraum erweitert. Jochen Biedermann ist stolz auf diese unkonventionelle Lösung. Man entsiegelte Rechtecke, auf denen Fahrradständer in den Boden eingelassen sind. Früher waren das Parkplätze.
Das ist tatsächlich die große Herausforderung, einerseits mit den zunehmenden Starkregenereignissen umgehen zu können und zum anderen mit der großen Trockenheit umgehen zu können, weil wir werden es nicht schaffen, unsere 20.000 Straßenbäume alle zu wässern.
18 Mal im Jahr müssen die neuen Bäume gegossen werden. Dafür braucht man Manpower und das bei sinkendem Etat. Eine Baumpflanzung kostet rund 3.000 Euro inklusive neuer Baumscheibe, schnell auch schon mal an die 10.000. Biedermanns Rezept: Förderprogramme kreativ nutzen, Vorhaben ausschreiben, Köpfe zusammenstecken.
Da, der nächste Baum ist ein neu gepflanzter. Können wir da auch noch mal hingehen? Was sind das für Bäume?
Ja, fahren Sie mich mal.
Ist das eine Robinie mit diesen gefederten Blättern? Wissen wir beide nicht.
Das wissen wir beide nicht, nee.
Sehr geehrte Frau Schwarz, auf der westlichen Seite, da wo Sie standen, wurde eine Cledicie, Cledicia triacanthos Skyline, Baum Nummer 6a, gepflanzt und auf der östlichen Seite ein japanischer Schnurbaum, Sophora japonica Regent oder Regent, Baum Nummer 70a. Mit freundlichen Grüßen, Bezirksstadtrat Neukölln.
Cledicie und japanischer Schnurbaum. Beides sogenannte Zukunfts- oder Klimabäume, die von Gartenamtsleitern aus ganz Deutschland gelistet wurden. Gerne hätte ich über diese Liste mehr erfahren, aber der zuständige Gartenamtsleiter für Berlin sitzt im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Weshalb? auch diese Anfrage unbeantwortet bleibt.
Ich bin gleich wieder bei Ihnen, wenn Sie schon mal in die Sonne schreiben.
Viele, sehr viele E-Mails habe ich inzwischen geschrieben. Aber ich gebe nicht auf. Und so stehe ich jetzt in Tremmen bei Berlin auf dem Gelände der Baumschule Lorberg, um zu erfahren, was für ein Baum für mein Beet geeignet wäre. Gleich rechts von der Zufahrt ist der riesige Versandbereich mit Gabelstaplern, Eurocontainern und tausenden Bäumen, die verschickt werden. Nicht nur in die Berliner Umgebung, sondern bis ans Schwarze Meer. Ich bin in einer Baumfabrik gelandet.
So, jetzt, die Broschüre habe ich jetzt noch wieder vergessen. Erinnern Sie mich bitte hinterher, ja? Weil da nämlich auch diese ganzen Bäume drinstehen, diese Zukunftshoffnungsbäume.
Hoffnungsbaum ist auch nicht schlecht.
Ja, ich meine, Frau Schwarz, wie wollen Sie empirisch das jetzt schon nachweisen, dass die Bäume, die jetzt neu hier hingekommen sind, also die auch neu jetzt unter dem Aspekt des Straßenbaums getestet werden, dass die in 60 Jahre gut sind. Das wissen Sie nicht und das weiß ich erst nach 60 Jahren. Was denn? Ja, gut, nein, ich finde, das ist auch ein bisschen falsch, weil Hoffnung, das ist Prinzip Hoffnung. Das scheint so, als hätten wir gar keine Basis. So ist es natürlich nicht. So, kommen Sie rein.
Hanno Leit, Verkaufsleiter bei Lorberg, bittet mich in seinen aufgebockten Pickup zu einer kleinen Fahrt durch die Baumschule. 700 Hektar groß ist sie, viel zu groß für einen Spaziergang. Bevor er losfährt, zeige ich ihm noch kurz ein Bild auf meinem Smartphone.
Also das ist das Beet.
Ah, eigenartig, dass da nichts passiert, muss ich sagen, weil normalerweise die Städte suchen nichts dringlicher. Die suchen nicht Bäume, sondern die suchen Standorte für Bäume. Und wenn das wirklich einer ist, wird der normalerweise sofort belegt, weil die Städte alle mehr pflanzen wollen. Die Bezirke wollen mehr pflanzen. Wir wollen mehr tun für das Grün. Und das scheint mir ja geradezu ein wunderbarer Platz zu sein. Ne?
Das habe ich mir auch gedacht.
Also, da könnte man einen Baum draufsetzen. Ja.
Aber ohne Patenschaft läuft da nichts, glaubt Herr Leit. Der Pickup schaukelt im Schritttempo zwischen den Baumreihen hindurch. Was heißt Baumreihen? Das sind einfach nur Stecken in Reih und Glied. 3 Zentimeter im Durchmesser vielleicht, 2-3 Meter hoch. Diese Setzlinge sind 3 Jahre alt, mindestens 3 weitere müssen die noch geschult werden, bis sie überhaupt einen Ansatz von Krone haben.
Wenn Sie hier mal rausgucken, wissen Sie, dass so ein Baum in Kreuzberg keine lange Überlebenschance hätte.
Weil?
Ja, weil er abgeknickt wird.
Stimmt, weil es sieht doch nicht aus wie ein Baum.
Nö, also, weil er auch nicht respektiert wird.
Genau, ja, es ist noch kein richtiger Baum, weil die Krone fehlt.
Es ist kein richtiger Baum und für Ihre Verwendungszwecke wäre es doch Wahnsinn, dann das zu machen. Das würde ja dann bei Ihnen ja noch länger dauern als hier in der Produktion, bis da sich überhaupt mal eine schattenbildende Krone drauf entwickelt hat. Und was Sie wollen von einem Baum, ist ja die Wohlfahrtswirkungen.
Ein Baum muss also mindestens 6 bis 8 Jahre alt sein und einen Stammumfang von 20 bis 25 Zentimetern haben, also ungefähr 8 Zentimeter Durchmesser, wenn er im Straßenraum eingepflanzt werden soll. Momentan sei aber die Nachfrage nach Stadtbäumen so angestiegen, dass es bei den Größen zu Engpässen komme. Die Kommunen pflanzen, auch animiert durch besondere Klimaförderprogramme, momentan mehr als das vor 5 bis 10 Jahren in den Baumschulen absehbar war. Siehe Beispiel Neukölln.
Die Bäume, die heute diskutiert werden, das ist eben ganz wichtig, sind aus den benachbarten Klimazonen. Das heißt, der Blick geht nach Südosten, teilweise auch in submediterrane Bereiche, wo die Bedingungen schon immer etwas extremer waren, als sie bei uns sind.
Südosteuropa, Nordamerika, Asien. Dort wird man fündig auf der Suche nach Klima- oder Hoffnungsbäumen. Tilia tomentosa, die Königslinde, die Zerreiche, Corylus corluna, Baumhasel aus der Türkei, Robinie, Amberbaum. Alles sehr nachgefragt, sagt Hanno Leit.
Und was muss man jetzt für so einen bezahlen?
Sonnenbaum würde jetzt vielleicht 300 bis 400 Euro kosten.
Für eine Privatperson ein teurer Spaß, so ein Stadtbaum. Auch wenn ich selbst gieße, muss er geliefert, gepflanzt und gepflegt werden. Die Preise für Bäume sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, sagt Hanno Leit. Unter anderem auch aufgrund der höheren Nachfrage. Er hält an. Das sind jetzt mal richtige Bäume.
So, und da haben wir hier zum Beispiel diese Esche jetzt gerade. Sie sehen, die sind sehr, sehr, sehr schön aufgebaut. Das wäre ja schon mal ein Bäumchen. Die hat ja schon mal einen gewissen Kronenaufbau.
Okay,
so,
und aber ich sehe schon, selbst wenn ich dürfte, wäre ich überhaupt nicht in der Lage, dieses Ding zu verpflanzen, geschweige denn mitzunehmen.
Die Bäume haben natürlich 250 Kilo und Ähnliches. Und das ist richtig, dass sie mit denen nicht jetzt durch die Stadt wandern. Und
ein Privatmensch kann keinen Baum in der Stadt pflanzen. Kann man fast so sagen, ne?
Man kann es fast so sagen.
Hanno Leit drückt mir die versprochene Broschüre in die Hand. Auch wenn ich mir die Guerilla-Baumpflanzung nach dieser Besichtigung wohl endgültig abschminken kann. Inzwischen ist es Ende Februar. Längst sind im Beet die Tulpenblätter zum Vorschein gekommen. Kingsblatt und Blue Parrot. Ich freue mich. Aber dann, am Morgen des 6. März, gibt es einen Dämpfer. Irgendjemand hat diese Paletten umgeworfen und die haben in Teilen die Tulpen unter sich begraben. Wie viele von den 250 wohl überleben werden? Hey Kevin, schreibe ich per WhatsApp, kannst du oder ich oder wir beide zusammen das beheben, den Tulpen zuliebe? Kevin will sich drum kümmern. Am Ende mach ich es. Ehrlich gesagt nerven die Paletten mich jetzt richtig. Und dann sind sie eines Tages verschwunden.
Ich weiß gar nicht, wer die Paletten weggetan hat.
Die BSR hat sie entsorgt.
Ah.
Warum, weiß ich nicht. Vielleicht hat jemand das angezeigt. Keine Ahnung, die sind weg. Aber das sind schon Baumscheiben und da sollten ja schon gleich danach Bäume eingepflanzt werden.
Michael weiß alles. Der Nachbar wohnt um die Ecke, hat zu Pandemiezeiten Bänke aufgestellt und alle waren ihm dankbar. Seine Vorgehensweise, hinstellen und dann dem Ordnungsamt Bescheid sagen, fertig. Dann hat er die Patenschaft für ein Parklet übernommen, das aufgebaut und bepflanzt. Das war dann schon etwas komplizierter. Aber
die Leute setzen sich dahin, die treffen sich, genießen ein bisschen das Grün, das wir hier noch hingestellt haben und fangen an, miteinander zu reden. Und so hat man dann eben auch ein bisschen nachbarschaftliche Gemeinschaft, die man sonst vielleicht nicht hätte, wenn man nicht hier sitzen kann.
Wichtig sind Aschenbecher, sagt er. Die muss man regelmäßig leeren. Dort landen nicht nur Kippen, sondern auch schon mal Bananenschalen, Taschentücher oder Windeln. Macht nichts, sagt Michael gut gelaunt. Das zeigt, dass der Ort so schön ist, dass sogar Babys gewickelt werden. Aber zurück zum Beet.
Das sind Baumscheiben, da sollte schon gleich danach im Herbst was fertig, im März gepflanzt werden, kam aber nichts. Wenn wir nichts hinmachen, wird Müll abgeladen. Matratze ist ein wunderbarer Platz für alte Matratzen. Aber wenn einmal da eine Matratze liegt, liegt die nächste auch gleich da. Also muss man
das Broken Windows Phänomen. Und was ich festgestellt habe, das ist ja wie so ein gesetzloser Raum, der da entsteht. Und dann gibt's halt Menschen, die sagen, mit dem mache ich was. Und manche sind durchsetzungsstark und andere sind nicht so durchsetzungsstark. Die einen ignorieren Konflikte weg oder Wünsche und die anderen versuchen, Konflikte beizulegen.
Gut, die hat man natürlich immer, da müssen sich Leute zusammensetzen, das ist klar. Aber gibt es hier einmal, ich sag mal, durchsetzungsfähig, würde ich als Dickschädel bezeichnen. Und die anderen sind eben nachgiebig oder sind eben Flaschen.
Findest du, das ist gut geregelt?
Naja, geregelt kann man ja nicht mehr so sagen. Es sollte ja geregelt werden. Aber ich finde immer, wenn sich Menschen dann zusammenfinden, dann streiten sie eben auch. Und da muss man gucken, und das ist ja auch sozial, wenn sie sich besser sich streiten, also natürlich nicht jetzt so hart, aber also gar nicht miteinander zu reden. Und wenn die Behörden nicht wissen, was sie hinpflanzen sollen, dann macht man es einfach.
Vielleicht. Ich hatte ja einmal sogar eine vielversprechende Ansprechpartnerin am Telefon von der Koordinierungsstelle Natur, Umwelt, Klima und Nachhaltigkeitsbildung Friedrichshain-Kreuzberg. Also eigentlich für meine Fragen zuständig, aber auch sie musste an den Bezirk zurückverweisen. Annähernd wortgleiche Antworten wie bereits im Januar, aber immerhin ergänzt durch folgende Information. Es existiert kein übergeordnetes Grünkonzept. Es ist keine Bürgerbeteiligung vorgesehen. Wenn es mit dem Baum nicht klappt, könnte man es ja wirklich mit einem Staudenbeet probieren. Am besten wohl in Absprache mit den Nachbarn. Übrigens ist die erste Tulpe aufgeblüht, 8. April. Die Blätter sind ordentlich ramponiert von den Palettenschäden. Und irgendwie sieht es auch so aus, als sei jemand durch das Beet getrampelt. Ein Mensch? Ein Tier? Überhaupt sind von diesen 250 Tulpen maximal 150 übrig. Eine Hälfte des Beetes fast leer. Dennoch ästhetisch absolut ein Zugewinn. Nachbarn sprechen mich an und es bleiben sogar Passanten stehen. Irgendwie muss es weitergehen, wenn auch ohne Baum. Ich denke noch mal über ein Staudenbeet nach. Vielleicht ist das die Lösung. Zieht ja auch Insekten an und ist gut für die Biodiversität. Ich überlege, man bräuchte eine pflegeleichte, stressresistente Bepflanzung, die Hundekot, vor allem aber Trockenheit und dann diese Starkregenereignisse aushält, die wir immer häufiger haben. Dazu wird ja auch geforscht. Ich rufe Norbert Kühn an, Professor für Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung an der Technischen Universität Berlin. Ich soll gerne vorbeikommen, sagt er, auf die Versuchsfläche der Uni in Dahlem.
Ja, super, das ist das Beet der Zukunft.
Schade, vielleicht, dass Narzissen schon verblüht sind.
Ja, schade, aber ich sozusagen als Beweis ist ja der verblühte Blütenstand noch also, da. Da sind noch zwei.
Schon jetzt im Frühjahr sieht das alles andere als dürftig aus. Zierlauch, Salbei und Geranium stehen in den Startlöchern zwischen leuchtend gelben Euphorbien.
Hier kommen gerade so diese Hasenglöckchen zum Blühen. Sie sehen, das meiste ist so tuffartig hier, hat jetzt eigentlich schon eine ganz schöne Struktur und das sind extrem pflegearme Flächen. Und was dann sehr schön aussieht, das ist so ein rotlaubiger Trompetenbaum. Wenn der eben seine großen Blätter dazwischen entwickelt, dann hat man dann nochmal so eine ganz andere Texturwirkung.
Bei der Beetbepflanzung mit Stauden geht es meistens um Insekten, Bestäuber, Artenvielfalt, aber auch den Schwammstadteffekt, also die Fähigkeit, kurzfristig viel Niederschlag wegzustecken, statt ihn in die Kanalisation zu leiten.
Also ich habe so eine Vergleichspflanzung, das ist eine Steppenpflanzung, das ist eine Präriepflanzung, dahinter haben wir eine mediterrane Macchie.
Je nach Bepflanzung blühen sie früher oder später. Ein Mix ist selbstverständlich möglich. Das ist dann tiefes Gärtnereiwissen.
Und hier haben wir extrem geringe Pflegezeiten von 9 Sekunden pro Jahr, pro Quadratmeter. Und man fragt sich so ein bisschen, warum man das nicht öfter macht im öffentlichen Grün. Man muss natürlich dazu sagen, also oft kann man natürlich diese geringe Pflege dadurch erreichen, dass man eben auch mit großem Wissen arbeitet.
In den Grünflächenämtern habe man leider sehr viel Personal abgebaut, sagt Norbert Kühn. Und inzwischen gibt es Fachkräftemangel. Was für eine Verflüchtigung an Wissen, denke ich. Das soll sich aber nicht auf dieses leere Beet vor meiner Haustür auswirken. Ich zeige Norbert Kühn mein Foto.
Schauen Sie mal hier.
Sehr schön.
Das so, ist also das ist mein Beet. Was soll auf dieses Beet drauf?
Das ist eine gute Frage. Das ist die Frage, was man dort braucht. Also ich würde ja behaupten, es sei ein ehemaliger Baumstandort.
Und haben Sie eine Erklärung, warum das nicht geschieht?
Das weiß ich nicht.
In puncto Baumstandort scheinen sich wirklich alle Experten einig zu sein. Aber, sagt Norbert Kühn, es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Eine kleine bepflanzte Mulde, ein Staudenbeet, vielleicht sogar mit einem schnell wachsenden Gehölz, zum Beispiel einem Trompetenbaum.
Ich kann Sie auch gerne beraten, wenn Sie da was machen möchten.
So, wie viele Tulpen sind es denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sehr geehrte Damen und Herren des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, dies ist eine Initiativbewerbung. Gerne möchte ich eine Betpatenschaft übernehmen. Professor Norbert Kühn, Leiter des Fachgebietes Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung an der Technischen Universität Berlin, hat seine Beratung und Expertise bei der Bepflanzung mit klimaresistenten Stauden angeboten. Die Staudengärtnerei in Rödelsee, spezialisiert auf klimaresistente Staudenbepflanzung, wäre bereit, die gewünschte Auswahl an Pflanzen zu liefern. Vielleicht gibt es doch einen Weg, dieses Pilotprojekt auf 16 Quadratmetern zu starten. Einen Link schicke ich Ihnen im Anschluss an die Sendung zu. Ein Bild hängt an. Herzliche Grüße, Marietta Schwarz, Deutschlandfunk Kultur.
2, 3, 84 Tulpen sind übrig geblieben von 250. Herber Verlust.
Ja, Fortsetzung folgt, würde ich sagen. Ich wüsste in jedem Fall gerne, was jetzt weiter passiert mit diesem Beet vor der Haustür von Marietta Schwarz. In der nächsten Podcast-Folge gehen wir hier aber dann erstmal in den unbeliebten Kölner Keller, also dahin, wo der Videobeweis für Fußballspiele gemacht wird. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und natürlich auch über Sternchen oder Kommentare in den Podcatchern eurer Wahl. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und bis bald.